Stimmen wir ein mit Erich Barth.
Wir werfen den Russen etwas vor, was wir ja selber, als Westen zigmal praktiziert haben. Also einer, der von außen mitkriegt, was hier abgeht, der sagt, das ist doch Doppelmoral ohne Ende. Was geht nicht? Ich bin schon für die Herrschaft des Rechts, auch des Völkerrechts, aber die Praxis der Machtpolitik ist doch ganz anders in der Gegenwart und auch in der Vergangenheit.
Und nun das Dossier.
Österreichs Kollegen von Servus TV informieren Deutschland mit Erich Barth, Brigadegeneral AD, Berater an der Seite von Angela Merkel.
Deutschland will bis 2039 die stärkste Armee Europas haben. Das Verteidigungsministerium hat dafür ein Konzept vorgestellt. Was halten Sie von dieser Aussage?
Naja, es ist eine sehr ambitionierte Aussage natürlich. Und man muss natürlich schauen, wie die Realität der Bundeswehr aussieht von heute. Also ich kann mich noch gut erinnern, zu Beginn des Ukraine-Krieges, der Inspekteur des Heeres, der sagte, wir sind blank. Mhm. Und wir haben ja nun während des Krieges auch jede Menge Waffensysteme aus den Beständen der Bundeswehr an die Ukraine abgegeben. Kampfpanzer, Schützenpanzer, Panzerhaubitzen. Und die sind ja bislang nur in Teilbereichen wieder kompensiert worden. Ja. Also streng genommen müsste man jetzt erstmal sagen, was die Ist-Situation anbelangt. Die Bundeswehr ist blanker als blank. Das ist sicherlich so, obwohl in der Zwischenzeit viel passiert ist. Vor allen Dingen Finanzmittel ohne Ende freigegeben worden. Und da hat sich sicherlich was verändert. Aber wenn man so eine Aussage sagt, stärkste konventionelle Streitmacht Europas, dann denke ich als Historiker zurück, dass die hatten wir vor dem Ersten Weltkrieg, die hatten wir vor dem Zweiten Weltkrieg. Aber für Deutschland war es keine gute Lösung, nicht? Also nur auf Militärmacht zu setzen. Mhm. Und es ist in der heutigen Zeit auch so, dass man nicht nur auf Militärmacht setzen sollte. Und wenn man Diplomatie, Interessenausgleich, Dialog auch mit dem Gegner außen vor lässt und geht nur auf die militärische Schiene. Und wenn man Politiker hört in unserem Lande, die in die Tiefe Russlands reinwirken wollen mit Waffensystemen, dann ist man auf der Straße der Eskalation. Und wenn man dazu die militärischen Mittel nicht hat, sollte man vorsichtig sein.
Auf der Straße der Eskalation oder vielleicht doch lieber auf der Straße nach Süden.
Auf der Straße nach Süden. Mit den Kranichen Sie.
Gewalt tat uns an, Uwe Jensen. Wie wär's mit der Straße nach Norden?
Sehr auf der Straße nach Norden. Dieser Teil der Welt ist anders geworden.
Gerhard Gundermann, Lernen mit Schlager, bleiben wir auf der Straße der Eskalation, wird der Teil der Erde noch einmal ein wenig anders werden. Vielleicht nachhaltiger, vielleicht 100 Jahre danach, Erich Barth.
Was mich ja erschreckt hat, war das Datum 2039. Das ist 100 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs. Warum dieses Datum? Ich frage mich, muss das sein? 2009 hätte man nicht 2040 machen können oder 2035, aber 2039, Entschuldigung, da müssen doch sämtliche Alarmglocken schrillen.
Eigentlich schon, ja, das stimmt. Mir ist es selber jetzt auch nicht so ad hoc aufgefallen, aber es ist natürlich Blick in die Geschichte. Der letzte Krieg ist 80 Jahre her und wir hatten schon mal einen großen Krieg mit Russland, mit der Sowjetunion damals, mit am Ende 28 Millionen toten Russen auf der anderen Seite. Und wir sollten einfach, was unsere Politik anbelangt, mit Blick auf Russland, uns politisch anders aufstellen. Das geht nicht so weiter. Diese pure Eskalation, an der am Ende eigentlich nichts anderes rauskommen kann als ein Waffengang. Und ich meine, wir sollten wehrhaft sein. Das müssen wir, sind wir noch nicht. Wir brauchen eine starke Armee. Und man muss doch die Stärke auch einer Armee im Kontext unserer europäischen Verbündeten sehen. Ja, wir müssen als Europäer militärisch stärker werden. Das ist alles in Ordnung und das auch so bald wie möglich. Und die mögliche Bedrohung ist derzeit Russland. Das kann man nicht wegdeklinieren. Aber wir brauchen einen Politikwechsel aus meiner Sicht im Umgang einfach mit dieser Bedrohung. Das ist zu einfach.
Da geht es ja immer um das Thema Verhandlungen und Gespräche. Europa schaut zu, die Amerikaner und die Russen machen das, so hört man so ein bisschen unter sich aus. Werden wir sicherlich gleich noch drauf kommen. Was mich aber nochmal interessiert, wir haben eine Mannstärke momentan bei der Bundeswehr von 180.000, 185.000
185.000,
ja. Soldaten. In 10 Jahren schon, also 2035, 2036, sollen es 260.000 sein. Also das müssen nochmal 80.000 draufgepackt werden. Wie soll das gehen? Es will ja keiner zur Bundeswehr, wenn man mit jungen Menschen spricht heute.
Ja, das sind die Beschlüsse natürlich des letzten NATO-Gipfels, dieser Aufwuchs auf 260.000 Mann. Und man versucht es auf freiwilliger Basis, nicht? Indem man jetzt alle Wehrpflichten erfasst und dann hofft, genug Personal zu finden. Ich weiß nicht, ob das funktioniert am Ende. Aber es ist natürlich ein Aufwuchs, der notwendig ist vor dem Hintergrund auch der sicherheitspolitischen Lage in Europa, der nachvollziehbar ist. Die andere Frage ist Wehrmotivation, die ist äußerst gering in Deutschland.
Und ist aber nicht verwunderlich, oder?
Nein, ist nicht verwunderlich, weil einfach, ich sage das auch als Vater eines Sohnes, der 2 Jahre bei der Bundeswehr war, man muss schon klar machen, wofür. Wir haben einen klaren Verteidigungsauftrag im Grundgesetz. In der Vergangenheit, ich denke hier an Peter Struck zum Beispiel, der ein guter Verteidigungsminister war, aber damals war der Slogan, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt.
Unter Gerhard Schröder war das damals.
Ja, unter Gerhard Schröder. Dann wurde Deutschland in Mali verteidigt. Jetzt fordern viele Politiker, viele sind es nicht, dass Deutschland am Dnieper verteidigt werden muss.
Ukraine.
Und dann demnächst vielleicht im Indopazifik. Wenn man das nicht klarstellt, dass der deutsche Staatsbürger als Wehrpflichtiger sein Land verteidigt, im Landesverteidigung, im Rahmen des Bündnisses, also das, was wir in Litauen zum Beispiel machen. Wenn wir das nicht klarstellen, werden wir niemals genügend Soldaten finden.
Krieg in Deutschland?
Weil ein Krieg in Deutschland, ich sage mal, wenn ich mir das Szenario durchdenke, auch was die Militärstrategie beschreibt und der Operationsplan Deutschland auch, wenn das eintritt, bleibt am Ende von unserem Land nicht viel über. Und wenn man am Ende in einer Situation ist, wo man das verteidigen muss, was am Ende letztlich zerstört ist, macht das keinen Sinn. Aus deutscher Sicht ist es wichtig, Krieg auf Distanz zu halten. Dazu gehört Abschreckungsfähigkeit, militärische Fähigkeiten und eine Politik des Ausgleichs. Und diese zweite Säule, die wir in der NATO eigentlich auch immer hatten im Kalten Krieg, seit den 60er Jahren, dass die NATO hat immer auf Stärke gesetzt, militärische Stärke und auf Dialog, Interessenausgleich, vertrauensbildende Maßnahmen, auch auf Abrüstung. Diese zweite Säule findet überhaupt nicht mehr statt in dieser sehr aufgeheizten Diskussion. Und das ist brandgefährlich aus deutscher Sicht, nicht aus amerikanischer. Aus amerikanischer Sicht ist ein Krieg in Europa durchaus führbar. Why not? Selbst ein nuklear ausgetragener Krieg. Er ist weit weg von
Atlantik
den USA.
Dazwischen, ja.
Und die Amerikaner haben immer ihre Kriege natürlich im Ausland geführt, nie im Inland. Also weder im Ersten noch Zweiten Weltkrieg ist da irgendeine Glasscheibe zu Bruch gegangen. Und bei den ganzen Interventionen und Einsätzen der USA bis zum heutigen Tage eben auch. Das wissen wir. Deswegen müssen wir Deutschen auch im Rahmen des transatlantischen Bündnisses mit diesem Thema Krieg anders umgehen. Und das haben unsere Kanzler, die Kanzler der Vergangenheit ja auch gemacht.
Das ist richtig. Naja, eher Ansichtssache. War es nicht vielleicht immer halbherzig? Bei dem Begriff halbherzig muss ich selbst schmunzeln. Habe Verständnis dafür, dass andere es völlig anders einschätzen. Unvergessen, eine ganze Langspielpleite verging sich Helena Vondratschkova an den Werken von Billy Joel, auch an Honesty, Ehrlichkeit,
das
schwierig ward zu Russland.
Nein, das sehe ich anders. Das ist die sogenannte Domino-Theorie, dass man eben sagt, jetzt ist die Ukraine dran und später dann die NATO. Diese Domino-Theorien sind sehr gefährlich. Ein Beispiel, Vietnamkrieg. Die Amerikaner haben damals gesagt, wir müssen diesen Krieg führen, damit es nicht zu Domino-Effekten in Südostasien kommt und Südostasien am Ende kommunistisch wird. Das war letztlich das Rational, weshalb man fast 10 Jahre Krieg geführt hat, mit 2,5 Millionen Toten und einem komplett verwüsteten Land. Domino-Theorien haben immer diesen Effekt auch, dass sie so eine self-fulfilling prophecy sind. So nach dem Motto, es kommt ja eh zum Krieg. Manche sagen ja auch, wir sind schon im Krieg. Also machen wir da einfach weiter. Das ist brandgefährlich. Die russischen militärischen Fähigkeiten reichen dazu nicht aus. Das sagen übrigens auch die amerikanischen Nachrichtendienste. Also weder
weil sie ja die Ukraine ja noch nicht einmal...
Richtig.
Jetzt in Anführungszeichen noch nicht einmal die Ukraine halten
richtig.
Können, die Gebiete, die kleinen Gebiete, die sie...
Genau, man kann ja heute sagen, also 5. Kriegsjahr, die haben noch nicht mal den Donbass erobert. Wenn sie in dem Tempo weitermachen, brauchen sie 40 Jahre, bis sie am Atlantik stehen. Ich will das nicht verharmlosen. Natürlich bereitet sich Russland auf einen Krieg vor, aber wir auch. Das ist ja im Grunde genommen eine beiderseitige Geschichte. Aber sie werden aus der Ukraine nicht ihre gesamten Truppen abziehen können für eine Großoperation gegen das Baltikum oder gegen Polen. Sondern die sind da unten erstmal gebunden. Nicht? Das muss man auch sehen. Und an der Ostgrenze Polens, die polnische Armee ist in gutem Zustand, aus meiner Sicht besser als die Bundeswehr. Die Polen haben an ihrer Ostgrenze eine 3,5-fache Überlegenheit gegenüber Belarus und allem, was da kommt, ohne Verstärkungskräfte der USA. Schwierig ist die Lage im Baltikum. Zugegeben, da fehlt die operative Tiefe auch. Kann man am Ende nicht so verteidigen, wie man will. Man hat jetzt zwar die Ostsee ist quasi ein NATO-Meer geworden durch den Beitritt von Schweden und Finnland, das ist richtig, aber Nachschub, Verstärkung ist sehr exponiert und wir haben natürlich jede Menge kritischer Bereiche im Osten, wo man genau hingucken muss, das ist schon richtig. Also, aber dennoch, unterm Strich hat NATO-Europa ohne die USA eine mehrfache konventionelle Überlegenheit gegenüber Russland. Das ist der Ist-Zustand.
Auch ohne die USA, weil jetzt weil Donald Trump droht ja an, aus der NATO auszusteigen. Jetzt ganz neue Meldung oder neue Drohung, dass er dass er Soldaten aus Deutschland auch noch abzieht. Das käme dem ja dann auch gleich. Dann haben wir doch eigentlich fast nichts mehr. Wenn die Bundeswehr auch schon blanker als blank ist, wie Sie so schön sagen.
Ja, die Bundeswehr hat Schwächen, die europäischen Armeen natürlich auch. Aber wenn Sie in die Zahlen reingehen, konventionelle Stärke, Panzer, Schützenpanzer, Flugzeuge, Schiffe und so weiter, ist eine klare Überlegenheit von NATO-Europa da, was ja auch gut ist. Wir brauchen die Amerikaner vor allen Dingen, was den gesamten Bereich der Satellitenkommunikation anbelangt. Die strategische Transportfähigkeit und natürlich das Backup einer Supermacht, die Nuklearmacht ist. Denn wir haben es hier mit Russland nicht mit irgendeinem Land zu tun, sondern Russland ist die stärkste Nuklearmacht der Welt.
Domino, die Theorie, die Pizza oder die Band? Mal in den deutschen Top 10. Lernen mit Schlager. Spielen Sie das auf Radio 80-80-80-80? Wart zum Iran.
Mojtaba Khamenei wurde zum obersten Führer ernannt.
Gönnt sei es ihm, liebe Svetlana. Ich
sag jetzt aus der iranischen Sicht, wenn sie die Bombe hätten, dürften die Amerikaner das alles nicht machen, was sie gemacht haben militärisch und die Israelis. Nordkorea ist ja das Gleiche. Ne? Nordkorea ist für mich viel schlimmer und unkalkulierbar als Iran. Aber man lässt ihn in Ruhe, weil die haben natürlich die nukleare Zweitschlagfähigkeit.
Hochkalkulierbar, der tägliche Spruch von Kim Jong-un. Ein kurzer, der Eindruck des Menschen ist Spiegel seiner Seele. Und gleich noch einer. Für die Schaffenden und Künstler ist die künstlerische Fertigkeit gleichsam Leben.
Jute, Peggy, 2023년 4월 4일.
Also ich muss mal ehrlich sagen, zwei wunderschöne Sprüche. Die würden mir aus dem Mund deutscher Politiker durchaus auch gefallen. Was bekomme ich hier zu hören?
Freiheit ist für uns wichtiger als Frieden. Oh. Wir stehen an der Seite des ukrainischen Volkes. Ohne Wenn und Aber.
Und je weniger es wird, das ukrainische Volk, umso mehr stehen wir an deren Seite. Kim Jong-un spricht ja wenigstens für seinen eigenen Saftladen. Ich muss einräumen, hier in dieser Sache ihm fast näher zu stehen.
Alles für die Freiheit aufzugeben, das ist Freiheit.
Oh, warum immer wir? Zurück zu Erich Wald.
Seit der Wiedervereinigung im Grunde genommen hat man die Bundeswehr runtergefahren, verkleinert, billiger gemacht, in allen deutschen Regierungen danach.
Weil wir gesagt haben, wir brauchen das nicht mehr.
Ja, wir 1990 brauchen, wir brauchen alle diese Landesbündnisverteidigung nicht mehr in der alten Form, was ja damals auch stimmte. Und heute haben wir eine neue Situation. Also davor stehen wir ja im Grunde genommen.
Es heißt ja immer, wir müssen abschrecken. Keiner will den Krieg. Wir rüsten nur auf für einen Krieg, den wir nicht führen wollen. Das kostet alles enorm viel Geld. Wir haben dieses Sondervermögen mit 100 Milliarden, was 2022 wenige Tage nach dem Krieg in der Ukraine schon aufgelegt wurde. Davon ist nicht mehr so viel übrig von dem Geld, aber irgendwie ist in der Truppe auch noch gar nichts weiter angekommen, hat man den Eindruck. Also wenn man mit Soldaten spricht, die sagen dann, ja, ein paar LKW sind da und persönliche Ausrüstung am Mann ist ein bisschen besser geworden, Helikopter sind bestellt, aber dann hört's auch, oder Kampfjets sind bestellt. Und dann hört es auch irgendwie auf.
Naja, die Prozesse der Beschaffung und überhaupt der Entscheidungsfindung im Verteidigungsministerium, sie sind einmalig lang. Und das ist ja auch neulich auch vom Bundesrechnungshof hier von Kai Scheller bemängelt worden. Man hat da vieles getan, aber noch nicht genug. Und aber diese Bereitstellung von Material dauert halt. Das kann man nicht von heute auf morgen. Und das sind halt Prozesse, die man sehen muss. Deswegen ist es schon angebracht, ein bisschen demütiger, bescheidener mit Bundeswehr als Instrument deutscher Sicherheitspolitik umzugehen, einfach vernünftiger auch. Nicht? Und solche Vorlauten, Sprüche wie stärkste konventionelle Streitmacht Europas, ich weiß nicht.
Habt ihr zugehört? Erich Wardt sprach von Wiedervereinigung. Was meint er damit?
Ungeachtet des Skandals war ich entsetzt, weil was soll eine virtuelle Vergewaltigung sein? Das verharmlost aus meiner Sicht die tatsächlichen Vergewaltigungen.
Liebe Frau Stefanie Elsässer vom Kompaktmagazin, vielleicht gibt es auch sowas wie eine virtuelle Wiedervergewaltigung. Wobei, virtuell war sie ja gerade nicht, aber ihr hört, ich verplaudere mich.
Die scheiße Hautkarten,
ja. Ganz schnell wieder zum politischen Verderben. Erich
Wardt. Wenn wir da landen, was der Operationsplan Deutschland vorsieht, haben wir politisch alles falsch gemacht. Wenn Friedrich Merz Kriegskanzler ist, der erste in der Geschichte Deutschlands, haben wir politisch, sicherheitspolitisch alles falsch gemacht. Da können wir auch die stärkste Armee Europas auf dem Hof stehen haben. Die nützt uns nichts. Und man muss neu nachdenken letztlich. Wir brauchen letztlich da auch einen neuen Ansatz, wo wir sagen, wir müssen militärische Stärke verbinden mit politischer Klugheit letztlich, auch mit dem Interessenausgleich mit Russland. Ich verstehe nicht, wieso wir seit knapp 2 Jahren mit den Russen nicht reden und darauf stolz sind, während die amerikanische Administration, deren Vorgänger uns letztlich den Ukraine-Krieg eingebrockt haben, wenn man so will, auf allen Kanälen mit den Russen reden. Wirtschaftsabkommen mit denen machen, Nachrichtendienste, militärische Kontakte, vor allen Dingen diese heißen Drähte aus dem Weißen Haus nach in den Kreml, was wir früher auch hatten, unter allen Kanzlern. Und wir sind stolz darauf, dass wir das nicht haben. Das ist aus deutscher Sicht ein No-Go. Das ist eine komplett falsche Sicherheitspolitik. Und die führt, wenn wir sie so weitermachen, ins Verderben.
Und dann hantiert er auch noch den Eid herbei.
Als junger Soldat einen Eid geschworen habe, meinem Land tapfer zu dienen. Ja, und mein Land auch zu schützen und zu verteidigen. Und was wir da teilweise politisch machen, mit welcher Rhetorik wir da unterwegs sind, geht nicht. Wir müssten eigentlich außenpolitisch, und ich war in meiner Kanzlerzeit im Kanzleramt in der außenpolitischen Abteilung, und man kann Merkel sagen, was man will, Energiepolitik, Flüchtlingspolitik, kann man geteilter Meinung waren. Aber sie war ein außenpolitisches Ass. Nicht? Und hätte niemals jetzt, was Ukraine anbelangt, nur Waffen geliefert und wäre nicht politisch, diplomatisch schon längst nach Moskau gereist und hätte versucht, da das irgendwo hinzukriegen, was sie ja auch in der Endphase ihres Kanzleramtszeit gemacht hat.
Wäre sie jemand, der vermitteln könnte?
Wir haben in Deutschland, ich denke mal, ich war letztes Jahr, 80 Jahre Kriegsende, habe ich nach langem Hin und Her überlegt, meine Freunde haben mich alle gewarnt, ich habe es trotzdem gemacht, mit dem russischen Botschafter hier in Berlin eine Podiumsdiskussion gehabt. Die war kontrovers, aber vernünftig, die war in Ordnung. Ich weiß nicht, wir haben so viel Porzellan zerschlagen bei den Russen, ich weiß nicht, ob, aber ich denke mal, man muss es reparieren.
Bevor ich über Angela Merkel sage, was ich will, lasse ich sie selbst sprechen.
Bekannt, dass der russische Präsident gerne deutsches Bier trinkt und manchmal ergibt sich die Möglichkeit, dass man sich da austauscht. Ich habe schon mal sehr guten Räucherfisch bekommen.
In der Befürchtung, wir bringen das deutsche Bier selbst, das Dossier Erich Wardt. Das Dossier. Mit neuem Oberbürgermeister ist München jetzt noch viel bunter. Schon das neue Oktoberfestmotiv gesehen. Ein Meer an Regenbogen. Am 17. Mai wurde der Regenbogenlappen ja auch am Bundestag gehisst. Wir tragen das als Cineasten und Kulturfreunde dem Erbe von Bertolucci verpflichtet.
Morgens zum Frühstück?
Alles, überall. Also praktisch jede Unterlage vom Brot oder vom Brötchen ist bei mir Butter.
Der bayerische Regent warnt wegen der AfD vor Scheitern von Schwarz-Rot. Springers Welt publiziert. Auf dem Katholikentag nennt Söder die AfD die schlimmste rechte Organisation in ganz Europa. Ein Scheitern der schwarz-roten Koalition ebne den Weg für Weimarer Verhältnisse. Oh, folgt Markus Söder gar der DDR-Geschichtsschreibung. Weimar als Chaos, welches zielgerichtet in den Weltkrieg führte.
Glockenklang in
der Ferne.
Pathologischen Verfolgungswahn vor der AfD warnt auch das Redaktionsnetzwerk Deutschland, also die SPD.
Das ist richtig.
Genannt Thüringens Innenminister Georg Mayer. Er warnt vor einem Staatsstreich im Nachbarland Sachsen-Anhalt. Was sind schon Grenzen? Wenn man meint, der Gute zu sein, Polizeiauto in Erfurt in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der in der dortigen Region sendende MDR startet eine Umfrage auf seiner Heimatseite. Ihre Meinung zählt. Helfen Sie uns, MDR aktuell den Nachrichtensender zu verbessern. Diese Frage beantworte ich mit einer anderen Meldung aus dem Haus des MDR. Berliner Kurier informiert von langer Tatortpause. Der MDR möchte seine Tatort- und Polizeirufffolgen komplett einsparen. Wobei man mit Blick auf die Umfragen doch feststellen muss, das Medienangebot des Mitteldeutschen Rundfunks ist die sicherste Wahlkampfunterstützung für die AfD.
Ich habe immer gesagt, meine Zielgruppe ist die Friseuse.
Und so kann das Kompaktmagazin berichten. Umfragerekord. AfD bundesweit nun bei 29%. Man bezieht sich auf das Meinungsforschungsinstitut INSA im Auftrage der Bild-Zeitung. Die Union fällt auf 22%.
Es scheint, als würde die Brandmauer gegen die AfD Risse bekommen.
Soweit so semantisch, liebe Svetlana. Der INSA-Chef sieht die steigende Popularität der Opposition als Folge der Unzufriedenheit mit der Bundesregierung. Sein eigenes Institut bestätigt, 84% der Deutschen sind unzufrieden mit der Großen Koalition. Mehrere Innenminister mit SPD- und CDU-Parteibuch warnen vor einer AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt. Beim Katholikentag war die AfD ausgeladen, aber Malte Kaufmann besuchte den Papst. Schön zu sehen, wie sie in eigenen Welten leben. Auch in Frankreich, auch in der Tagesschau. Diese berichtet über mögliche Macron-Nachfolge. Die Extremen bringen sich in Position, dass sie selbst vielleicht die Extremen sein könnten. Reflektieren sie nicht. In Rheinland-Pfalz löst der CDU-Regierungschef Schnieder nach 35 Jahren die SPD ab.
Das ist richtig.
Schnieder, 50 Jahre alt, ein recht aufgedunsener Mann. Gratulation, Bremen gehört zu den 20 ärmsten Städten in Europa. Euronews-Analyse. Nach dem Urteil des Landgerichts Berlin über die Korrektivrecherche zum Potsdamer Treffen 2024, falsche Tatsachenbehauptung, ändert sich nichts an der staatlichen Förderung für die Hetzstube. Die Berliner Zeitung fragte beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend an. Hunderttausende Euro versenkt man. Unmut in der Bundeswehr, Beförderungsstopp. Na, so wie es ausschaut, werden Soldaten bald ganz woanders hin befördert. Abschlussbericht Magdeburg-Anschlag aufgezeigt. Mängel bei Sicherheitskonzepten und in Behördenkommunikation, Bericht Tagesschau. Oh, und das finde ich leuk. Ein UNICEF-Studie, was niederländische Kinder besonders glücklich macht. Ihnen geht es laut der Studie besonders gut.
Schwierige Zeiten erfordern mutige Leute.
Mutig auch hören und erstellen der kleinen Audiodatei in diesen schweren Zeiten an diesem Dienstag, dem 19. Mai 2026. Pilsen, Tschechien, Prozessauftakt im Auslieferungsverfahren von Marla Svenja Liebig, der deutsche Rechtsextremist, der sich als Frau liest. Allen Sympathisanten und Verharmlosern möchte ich nahelegen, Liebig war Kopf des Netzwerks Blood and Hannah in Sachsen-Anhalt, einer klar rechtsextremen Organisation, sicherlich einer Frauenorganisation.
In einem unbekannten Land.
Lernen mit Pilsner Urquell, Karel Gott, die Biene Maja. Springers Politico nennt EU-Kandidaten für Russland-Verhandlungen mit Namen Mario Draghi, Alexander Stubb, der Finne und Angela Merkel. In Russland diskutiert, griffen von Deutschland finanzierte Drohnen Moskau an. Der litauische Außenminister will die Festung Kaliningrad dem Erdboden gleichmachen. Er verbreitet sich in der Schweizer NZZ. Kęstutis Budryš. Er will es den Russen zeigen. Das kleine Litauen, ich konstatiere, für ein derartig kleines Land zu sprechen, scheint am Selbstwertgefühl zu zehren, kann offenbar durch das Fahren eines gepanzerten XXL-SUVs nicht mehr kompensiert werden. Ein tragischer Fall. Tragik auch bei Donald Trump. Der geplante Angriff auf den Iran ist ausgesetzt. Die Stromversorgung vom Atomkraftwerk in den Vereinigten Arabischen Emiraten wiederhergestellt. Teheran schickt einen neuen Verhandlungsvorschlag an die USA. Und im Westjordanland beginnt Israel das Siedlungsprojekt E1. Palästinensisches wird platt gemacht für israelische Häuser. Ein palästinensischer Staat wird immer unwahrscheinlicher. Nein, das habe nicht ich gemeint, das meint die Tagesschau in einem bemerkenswert aufrichtigen Bericht.
How dare you?
In Kenia gibt es Tote bei Protesten gegen hohe Spritpreise. Es berichtet der ORF.
Cuba stood in
solidarity, not just in words, but in action, with real material support.
Er regt für Kuba, Greta Thunberg und das Land warnt die USA vor militärischen Eingreifen.
Die Panzertruppen.
Auch erregt Svetlana.
Ach, Frauen.
Tote gab es bei einem Angriff auf ein islamisches Zentrum in San Diego. Amnesty International berichtet, die weltweiten Hinrichtungen sind auf dem höchsten Stand seit 44 Jahren. 79. Weltgesundheitsversammlung in Genf. Globaler Gesundheitsnotstand ob Ebola ausgerufen. Aufrecht, Karl Lauterbach.
Ja, ich bin heute hier zu Gast.
Er meint, die WHO soll den Klimagesundheitsnotstand ausrufen. Ich sehe Notstand in seinen Augen. Die USA verlängern Ausnahmen von Sanktionen für russisches Öl. Und nochmals Scott Ritter und Daniel Davis Deep Dive Podcast. Russlands Vergeltung gegen Europa steht bereits fest, nur der Zeitpunkt nicht. So steht hier der Zeitpunkt für das Wetter fest. Es wird sommerlicher. Nach Pfingsten ansteigendes Gewitterrisiko.
Moin Marcello. Ich finde mal lustig, wenn du meine Sprüche damit drin haust.
Auf, dass ich die Heiterkeitsbogen nicht lege.
Alternative Music. Radio Marabu.